HR Info. Das Interview.
Mit Mariela Milkova. Er hat sich früher nur von Junkfood ernährt, bis sein Herz nicht mehr mitspielte. Da war er Anfang 40, Bas Kast. Der Wissenschaftsjournalist musste sein Leben komplett umstellen und hat anstelle von Chips und Schokoriegeln tausende Studien zum Thema gesunde Ernährung verschlungen und die neuesten Forschungserkenntnisse in einem Buch zusammengefasst. Sein Ernährungskompass wurde zum Bestseller. Jetzt legt Kast mit einem passenden Kochbuch nach. Denn er ist überzeugt, wer selbst kocht, lebt auch gesünder. Aber gibt es überhaupt so etwas wie die optimale Ernährung? Und was sagt uns die Forschung darüber, wie Essen und Gesundheit zusammenhängen? Darüber spreche ich jetzt mit Bas Kast in HR Info, das Interview. Herr Kast, welche drei Lebensmittel würden Sie mitnehmen auf eine einsame Insel?
Das ist eine gute Frage. Fisch muss ich wahrscheinlich nicht mitnehmen, weil ich den fangen kann, oder? Das hängt davon ab, was die Insel sonst so zu bieten hätte.
Trinkwasser gibt es auch, sagen wir mal.
Okay, ja, Blaubeeren würde ich wahrscheinlich mitnehmen.
Warum Blaubeeren?
Weil ich sie erstens sehr lecker finde und weil sie auch sehr gesund sind.
Okay.
Insofern, da würde ich nicht gern drauf verzichten.
Nummer zwei dann?
Nummer zwei wahrscheinlich Lachs, es sei denn, ich kann ihn dort fangen. Und Nummer drei, jetzt bin ich unschlüssig, vielleicht die Zutaten für ein Vollkornbrot, sowas, weil ich ja auch irgendeine
Basis... Sie backen
ja
selber?
Ja, ja, ja.
Also man braucht auch ein bisschen Feuer dann auf der Insel, um das umsetzen zu können.
Genau, und ich müsste mir aus den Steinen eine Art Ofen bauen.
Also Blaubeeren, Lachs und die Zutaten für ein Vollkornbrot, wie lange könnte man damit theoretisch überleben?
Oh, damit denke ich, könnte man sehr gut überleben. Damit hat man, glaube ich, so alle Grundzutaten, die man braucht. Man hat die Kohlenhydrate, diese Zuckerform, man hat die Fette, die man unbedingt braucht, die Omega-3-Fettsäuren, die der Körper nicht selber herstellen kann.
Die sind im Lachs, ne?
Ja, die sind im Lachs. Und auch Vitamin C und solche Sachen von den Blaubeeren, die man unbedingt braucht. Ich weiß nicht, irgendwann könnte es schon zu Mangelerscheinungen kommen bei so einer einseitigen Ernährung.
Wenn ich Ihnen dieselbe Frage vor ein paar Jahren gestellt hätte, ich glaube, dann hätten Sie anders geantwortet. Mhm. Ich tippe mal auf Kaffee, Schokoriegel und Chips, richtig?
Ja,
drei Sachen
kommt
hätten
hin.
Sie mit.
Ja, das kommt hin. Kaffee würde ich immer noch gerne mitnehmen, wenn ich das könnte. Aber ich habe jetzt eher an Essen gedacht. Kaffee würde ich immer noch mitnehmen und wäre auch eine gute Sache.
Ist gar nicht so schlecht wie sein Ruf, ne?
Nein, also dieses Kaffee ist Gift, dieses Vorurteil eigentlich kam, das ist schon eine sehr ironische Geschichte, kam aus der Wissenschaft, wo man eben festgestellt hat, dass Leute, die häufiger Kaffee trinken, viel Kaffee trinken, so wie ich, häufiger eben auch unter Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis hin zu Krebs sogar leiden. Und dann hat einer mal genauer nachgeguckt, das ist schon etwas länger her, und festgestellt, hey, unter den Kaffeetrinkern gibt es ja auch mehr Raucher. Und wenn man das, und beim Kaffee zündet man sich auch gerne mal eine an. Und wenn man das statistisch berücksichtigt und rausrechnet, dann erweist sich Kaffee als solcher sogar als schützend, auch vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen zum Beispiel und auch vor Krebs. Und insofern, das ist ein gutes Beispiel eigentlich, wie so die Forschung auch in die Irre gehen kann und sich dann zum Glück am Ende auch noch selbst korrigiert.
Sie haben sich ja lange Zeit gar nicht so viel aus Essen gemacht, bis auf einmal Ihr Herz gestreikt hat. Da sind Sie joggen gewesen und haben so eine Art Herzstolpern gemerkt. Also Sie hatten fast so eine Art Zusammenbruch. Ist Ihnen vorher wirklich nicht aufgefallen bei der Ernährung mit Chips, Schokolade und Kaffee, dass das nicht so gesund sein kann, was Sie da machen?
Naja, so auf einmal war das auch nicht. Also doch, mir war das schon bewusst, dass ich mich nicht besonders gut ernähre. Nur ich hatte erstmal keine Symptome. Und dann, wie es bei mir anfing, wie es ja auch nicht untypisch ist, entwickelte sich so ein hartnäckiger Schwimmring.
Den Bauch rum, ja.
Um den Bauch rum, ja, so ein Speckring, der auch wirklich nicht mit sehr vielem Joggen nicht wegging. Ich bin damals so insgesamt ungefähr einen Marathon die Woche gejoggt. Also also so 4x10 Kilometer oder so die Woche, das war schon wirklich eine Menge und trotzdem wurde ich dicker. Dann wurde es eigentlich schlimmer mit erstmal so einem Herzstolpern, das ich noch für harmlos hielt. Auch so beim Anjoggen ging, wo meine Frau noch sagte, du musst mal ein Warming-up und so weiter machen. Und ich dachte, gut, du wirst halt älter und so. Bis hin zu wirklich diesem Punkt, dass ich dann beim Joggen wirklich stehen geblieben wurde von meinem Körper mit einem massiven Stich in der Brust. Und das war so der Anfang, wo ich ja, dachte, so kann es nicht weitergehen. Aber es hat immer noch eine Weile gedauert, bis ich auf die Ernährung kam.
Da waren Sie 40, aber es hat offensichtlich so diesen Warnschuss gebraucht, dass Sie was ändern.
Ja, ich denke, du brauchst ja auch irgendeine Motivation. Wenn jemand mit einer Junkfood-Ernährung, wenn er 100% wüsste, dass er damit durchkäme, für mich ist das ein Mittel zum Zweck. Ich habe erlebt, was passiert, wenn ich so esse, wie ich früher gegessen habe, mit dem ganzen Junkfood, mit den Chips, Cola etc. Und ich möchte da nicht hin zurück.
Wie ist es Ihnen dann gelungen, Ihr Leben relativ schnell umzudrehen? Also es ist ja innerhalb einiger weniger Monate passiert, ohne dass Sie zum Arzt gegangen sind.
Ja gut, das war schon auch ein längerer Bewusstwerdungsprozess. Also seit diesem Vorfall dann beim Joggen habe ich schon noch Wochen, um nicht zu sagen fast Monate gebraucht, bis ich darauf kam. Und das war eher Zufall, dass meine Schwester eine Diät gemacht hat. Und die war topfit, also die hat auch ein bisschen Gewicht zugelegt nach zwei Schwangerschaften, war jetzt ganz schlank. Und dann sind wir tatsächlich mal zusammen joggen gegangen und sie ist mir regelrecht davon gejoggt. Und da dachte ich, in dem Moment dachte ich, wow, das musst du auch mal ausprobieren. Eigentlich überhaupt nicht an mein Herz denkend. Ich konnte ja nicht ahnen, dass das jetzt alles besser wird. Und dann habe ich eben auch umgestellt, einfach mal so, ja, weil ich das cool fand, wie sie aussah, wie es ihr ging. Und da habe ich gemerkt, wie viel besser es mir ging. Und ich hatte zum Beispiel keine Kopfschmerzen mehr, die verschwanden.
Was haben Sie genau umgestellt?
Gut, in diesen ersten Tagen habe ich erstmal das ganze Junkfood praktisch weggeschmissen. Ich glaube sogar, das meiste habe ich wirklich weggeschmissen und dann angefangen, sehr große Salate zu essen. Ich wusste ja nicht genau, was kocht man denn jetzt so. Dann irgendwann so einfallslose Gemüsepfannen. Ich habe viele Nüsse gegessen, viel Olivenöl, früher auch schon, aber das habe ich weiter gegessen. Und dann fing aber die Recherche auch langsam an, dass ich merkte, hey, das hat so eine Macht auf deinen Körper und verändert dich so. Dann habe ich mich in die Sache vertieft.
Sie haben Psychologie und Biologie studiert. Sie sind Wissenschaftsjournalist, haben dann sozusagen aus Ihrem persönlichen Interesse erstmal angefangen zu recherchieren. Und Sie haben sich durchgearbeitet durch Tausende von Studien und Metastudien. Was genau wollten Sie am Ende herausfinden?
Gut, dann hat sich da so eine Obsession bei mir auch entwickelt. Und dann wollte ich es natürlich auch genauer wissen. Es ist natürlich auch so, dass wenn du anfängst zu recherchieren, du wirst ja immer im Anfang erstmal ein bisschen dümmer, wenn man so will. Also du weißt ja so.
Tun sich viele Fragen auf.
Ja, du stößt jetzt auf einmal auf Widersprüche. Mhm. Sind jetzt, weil am Anfang weiß jeder so ein bisschen, was eine gesunde Ernährung ist. Dass da Gemüse gesünder ist als Chips, weiß ja jeder. So, jetzt fängst du an zu recherchieren. Und plötzlich ist nicht mehr ganz klar, sind Kartoffeln jetzt gesund, ja oder nein? Und wie ist das überhaupt mit Kohlenhydraten? Ist Low Carb eine Quatschdiät? Ist das oder ist das seriös? Und du stößt ja auf enorm viele Widersprüche. Ist Milch jetzt gesund, ja oder nein? Die einen sagen dies, die anderen das. Und du wirst ja erstmal ein bisschen dümmer dann in den ersten Wochen, bis hin zum kleinen Nervenzusammenbrüchen, die du hast, weil du nicht weißt, was ist denn jetzt richtig. Und da musste ich dann, da wollte ich dann durchsteigen und mir diesen Überblick verschaffen. Und ich habe dann später erst eigentlich gemerkt, dass es vielen Leuten so geht. Und deshalb sind sie auch viele sehr glücklich über diesen Überblick, den ich dann im Buch gebe.
Der Witz an der Sache war, kein Verlag wollte das Ding haben.
Woran lag das? Ja, keiner erstmal. Stimmt nicht. Das Buch ist ja da. Zum Glück wollte es einer haben. Ja, das Doofe war, dass mein Ursprungsverlag, mit dem ich schon 4, 5 Bücher gemacht habe, den habe ich das dann vorgelegt. Man legt ja dann üblicherweise so ein Konzept vor von 10, 20 Seiten und die sagten, ja, das kannst du vielleicht schreiben, aber wir können es nicht verkaufen. Aus verschiedenen Gründen. Wahrscheinlich, weil es soll ja schon ein paar Ernährungsbücher geben. Das war sicherlich ein Teil des Problems. Aber auch, weil ich vom Hintergrund her natürlich eher psychologisch geschult bin, mit Büchern über Liebe, Intuition. Und ich hätte sicherlich auch, wäre mein Körper nicht dazwischen gekommen, hätte ich wahrscheinlich ein Buch mit einem psychologischen Thema gemacht.
also es hat sich letztendlich so entwickelt, dass Ihr Buch das Sachbuch des Jahres 2018 war. Sie sind jetzt Bestseller-Autor, Sie treten auf, machen Lesungen, bekommen viele Mails von Lesern. Wie erklären Sie sich diesen Erfolg?
Ja, das ist wirklich, also das hätte ich auch nicht gedacht, dass in diesem J.K. Rowling-Klischee wirklich was dran ist. Ne? Abgelehnt und dann...
Harry Potter, der Ernährung.
Ja, im ganz Kleinen. Aber nur, dass dieses Klischee eben, dass da was dran ist, das habe ich jetzt auch mal am eigenen Leib erlebt. Ja, ich denke, eins der Sachen habe ich kurz erwähnt, nämlich, dass dieses Buch tatsächlich, viele Leute schreiben mir das auch, dass sie dankbar sind für die Mühe, wie sie dann schreiben, dass ich diese Arbeit für sie gemacht habe. Viele hätten das gerne selber gemacht, sich so einen Überblick mal verschafft, sich mal hingesetzt, um das alles mal zu sortieren. Aber welcher normale Mensch hat dafür die Zeit? Natürlich als Wissenschaftsjournalist kannst du dir das dann unter Umständen leisten. Und viele sind dankbar für diesen Überblick, diesen Gesamtüberblick und auch dafür, das höre ich öfters bei dem Buch, dass es eher undogmatische Empfehlungen gibt, so Faustregeln, aber nicht sagt, pass mal auf, vegan, das ist die einzig richtige Lösung oder du musst jetzt Paleo oder glutenfrei essen, sondern du kannst in verschiedene Richtungen gehen, die gesund sind. Und die im Grunde so, ich gebe dir die Hintergrundinformation und die konkrete Ernährung musst du dir selber zusammenstellen.
Bas Kast ist heute zu Gast in hr-info das Interview, Wissenschaftsjournalist und Autor des Ernährungskompass, zu dem jetzt auch noch das passende Kochbuch erschienen ist. Herr Kast, wenn Sie jetzt die Quintessenz ziehen müssen aus allen wissenschaftlichen Studien zum Thema Ernährung und Gesundheit und das in einem Satz packen müssten, wie würde dieser eine Satz lauten?
Was eine gesunde Ernährung ist, in einem Satz, denke ich, würde ich sagen, das ist nicht immer mein Satz, essen Sie Essen, das auch Ihre Urgroßmutter als Essen erkannt hätte. Denke ich, wenn dann das, das ist von einem amerikanischen Journalisten, der auch über...
So einfach ist das.
Ich habe ja nur einen Satz. Wenn wir jetzt in die Details gehen, wird es komplizierter. Aber ja, ich würde sagen, dass man 80% aller Ernährungsprobleme, die wir haben, könnte man lösen, wenn die Leute anfangen würden, selber zu kochen, mit möglichst naturbelassenen, frischen Zutaten und nicht dieses Junkfood der Industrie essen.
Was ich aus Ihrem Buch vor allem mitgenommen habe, der Mensch ist beim Essen ständig auf der Jagd nach Proteinen oder Eiweiß, denn das ist überlebenswichtig für uns und das macht uns erst so richtig satt. Aber es gibt eben gute und schlechte Proteinquellen. Wo darf ich zu lang und wovon lasse ich besser die Hände?
Ja, das stimmt. Also Eiweiß ist sättigender als andere Nährstoffe, als Kohlenhydrate und Fette. Und deshalb überfrisst man sich an Eiweiß nicht so schnell. Und es gibt dem Körper das Signal, hör auf zu essen, was damit zusammenhängt, dass sich Eiweiß nicht so gut speichern lässt. Und der Körper sagt einfach, du hast jetzt genug Eiweiß, hör auf zu essen. Und die klassischen Quellen sind natürlich Eier, Milch, Fleisch, wenn man an Eiweiß denkt auch. Mhm. Und das ist eben das Problem bei diesen tierischen Eiweiß-Lebensmitteln, dass sie auch Alterungsprozesse beschleunigen und ankurbeln und man nicht so viel davon essen sollte. Was viele nicht wissen aber ist, dass Pflanzen oft auch sehr viel Eiweiß enthalten. Also zum Beispiel Gemüse, also Brokkoli zum Beispiel, besteht, was die Kalorien betrifft, in erster Linie aus Eiweiß. Natürlich viel Wasser, Ballaststoffe, aber die liefern keine Kalorien. Oder Spargeln oder anderes Gemüse. Oder
zum Hülsenfrüchte, glaube ich
die
auch.
Die Hülsenfrüchte sind tolle Eiweißquelle. Also Linsen, Bohnen, Erbsen, Kichererbsen. Aber zum Beispiel auch Nüsse sind oder Samenkerne sind eine gute Eiweißquelle. Und was man eben gesehen hat in diversen Studien, in Tierversuchen, aber auch beim Menschen, ist, dass die pflanzlichen Eiweißprodukte, Lebensmittel, weitaus gesünder sind und zum Beispiel das Krebsrisiko nicht ansteigen lassen, so wie tierisches Eiweiß. Und woran das genau liegt darüber, das wird immer noch erforscht, da gibt es ein paar Hypothesen, aber der Effekt ist ziemlich eindeutig.
Und wir sollen wieder kochen, wie unsere Mutter oder Großmutter das gemacht hat, weil im Industriefood diese Eiweißquellen stark reduziert werden.
Ja, also es ist also so, dass Industrieessen das Eiweiß natürlicher Lebensmittel systematisch verdünnt. Dazu gibt es auch Analysen. Und was heißt verdünnen? Wenn ich zum Beispiel einen Wein habe und ich gieße Wasser hinein, verdünne ich ja den Wein. Mhm. Und wenn ich ein natürliches Lebensmittel habe wie Joghurt und ich schütte jetzt Zucker hinein zum Beispiel, verdünne ich automatisch die darin vorhandenen Proteine. Und was die Industrie tut mit fast all ihren Lebensmitteln, ist, dass sie sowohl Zucker als auch Fett oder eins von beiden in diese Industrieprodukte hinzufügt. Und damit wird automatisch, es gibt nur diese drei Nährstoffe in Lebensmitteln, die Proteine, das Eiweiß, Zucker und Fett. Und das heißt, wenn ich systematisch Zucker und Fett hinzufüge, also meine Lebensmittel verzucker und verfette, was die Industrie tut, zum Beispiel auch mit Wurst oder mit Joghurt ist auch ein Beispiel, oder zum Beispiel sogar mit Gemüse, wo sie Zucker hinzufügt, oder denken Sie an Müsli, dann merkt man ja gar nicht, morgens fängt man an zu frühstücken und ist schon sehr viel Zucker hinzugefügt, dann werden diese sättigenden Eiweiße werden verdünnt. Und was jetzt passiert, ist, dass du mehr Kalorien essen musst, um satt zu werden. Und du wirst auch noch krank.
Erlauben Sie sich trotzdem mal eine Sünde zwischendurch?
Das hängt von der Sünde ab. Also bei mir fällt, das ist ja auch immer so eine persönliche Sache, mir fällt es relativ leicht, auf Süßes zu verzichten. Ich esse wirklich sehr wenig Zucker. Also das Einzige eigentlich dunkle Schokolade, 90%ige, die enthält, sagen wir mal so nicht ganz 2 Teelöffelchen Zucker in der ganzen Tafel. 7 Gramm auf 100 Gramm Schokolade. Also das ist in Ordnung. Das frühstücke ich morgens mit Kaffee. Also dunkle Schokolade würde ich auch mit auf die Insel nehmen.
Okay.
Aber das fällt mir relativ leicht, auf den Zucker zu verzichten. Schwerer fällt es mir so mit zum Beispiel Schinken. Also wenn meine Frau eine Packung Iberico-Schinken aufmacht, dann spüre ich schon eher dieses Gefühl von Verzicht.
Und wie ist das eigentlich? Sie haben ja holländische Wurzeln. Sind die ersten 14 Jahre Ihres Lebens dort aufgewachsen? Verlockt es Sie manchmal auch, irgendwie so Kroketten aus dem Automaten zu ziehen? Oder
ja,
können Sie sich
Pommes. Zum Beispiel die Holländer sind wie die Belgier, sind sehr stark beim Pommes. Mhm. Und dann genau dieses ganze Eaten out the Mühe, wie sie das nennen, das Essen aus der Mauer, das man da rauszieht, das ist alles frittiertes Zeugs, natürlich ganz, ganz übel. Und ja, klar, wenn ich das so sehe, dann natürlich, wenn meine Söhne mal eine Pommes essen, ich finde das schon auch lecker. Aber ich finde auch diese Umstellung auf dieses natürliche, pure Essen, das, was ich auch als sehr ehrliches Essen empfinde, hat für mich mehr und mehr Reiz bekommen. Einfach, du merkst ja auch, deine Geschmacksknospen ändern sich ja auch. Und du brauchst dieses ganz intensive, wie so der Biss in einen Hamburger von einem Fastfood-Restaurant, dieses super salzige, fettige und so weiter, dieses ganz intensive brauchst du gar nicht. Und wenn man diese Umstellung mal gemacht hat und auch noch weiß, dass es seinem Körper so gut tut, dann hat das ist durchaus eine Form von Genuss.
Und offenbar hat es auch eine verjüngende Wirkung. Sie sind Mitte 40, sehen aus wie
46.
Sie sehen aus wie ein Jungspund. Also Sie könnten auch Mitte 20 sein. Hein, für das Interview mit Bas Kast, Wissenschaftsjournalist und Autor des Ernährungskompass, zu dem jetzt auch das passende Kochbuch erschienen ist. Herr Kast, das hier ist unsere Interviewbox. Die gehört immer zu unserer Sendung. Mhm. Und die befüllen wir speziell für jeden Gast. Und Sie dürfen jetzt einfach mal öffnen und gucken, was da für Sie drin ist.
Leckerer Nachtisch?
Nein, da muss ich Sie enttäuschen.
Soll ich das auch
nichts
machen?
Zum Essen. Ja, machen Sie mal auf.
Ist das eine Schürze?
Richtig.
Ja, aber eine weiße, das wird ein bisschen... Vielleicht ist was draufgeschrieben. Ich bekomme ja regelmäßig Schürzen geschenkt.
Echt?
Sieht sehr profimäßig aus,
genau
mit dieser Schleife hier.
Aber wie Sie schon sagten, sie ist weiß und da steht nichts drauf. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich habe Ihnen 3 Vorschläge mitgebracht, was Sie denn da drauf drucken lassen könnten. Als Ihr Motto.
Gespannt.
Die liegen hier drin.
Ah, okay, die liegen da drin.
Auf dem Kärtchen.
Okay.
Gucken Sie mal, ob da was Passendes dabei wäre.
Cast for Future. Was heißt das? Cast for
kennen
Future?
Kennen Sie diese Fridays for Future, diese Schülerdemos?
Ja, klar.
Die freitags für
das
den Klimaschutz
die
demonstrieren.
Ach ja, mit Greta Thunberg.
Sie plädieren doch auch dafür, umweltschonender und nachhaltiger zu kochen und sich zu ernähren, ne?
Naja, es ist, und das ist ja eigentlich auch eine Art von glücklicher Zufall. Also, dass man sieht, wirklich, und dazu gibt es mehr und mehr Studien, dass die Zutaten einer gesunden Ernährung, also diese Faustregel, mehr Pflanzliches, weniger Fleisch, wenn Fleisch, dann Fisch, dass dies so im Großen und Ganzen auch, was die Umwelt betrifft, also CO2-Ausstoß oder Belastung von Böden etc., mal ganz abgesehen von Massentierhaltung, auch günstiger ist. Und das müsste ja sozusagen a priori müsste das nicht der Fall sein und es ist ein glücklicher Zufall, dass das so ist. Und der Grund ist auch relativ plausibel zu einfach zu verstehen. Es ist ökologisch effizienter, zum Beispiel ein Korn anzubauen und es direkt zu essen, statt ein Korn anzubauen und Tiere zu halten und das Korn dann erstmal den Tieren zu verfüttern. Und was den Fisch betrifft, ist auch ein interessantes Beispiel. Wenn man Rind und Schweine hält, sind das ja Warmblütler. Und allein um den Körper warm zu halten, ist bei uns Menschen auch so, muss man enorm viel essen. Das heißt, es kostet unheimlich viel Energie. Ein Fisch aber im kalten Wasser, der braucht das gar nicht, der braucht die Energie dafür nicht. Deshalb ist das viel effizienter. Mhm. Und wie es der Zufall so will, mehr oder weniger, ist ein Fisch auch viel gesünder als Rind oder Schwein. Und das ist eine nette, das ist insgesamt ein sehr dankbarer Zufall.
Wollen Sie mal das nächste Kärtchen angucken?
Cast for Future, ja, ich hatte das gar nicht. Yes, we cook. Yes, we can.
Ja, ist das? Der Obama-Slogan.
Ich komme langsam rein jetzt, der Obama-Slogan, genau, yes, we can. Yes, we cook, könnte man auch draufsticken.
Schauen Sie mal, was auf der dritten Karte draufsteht. Und dann müssen Sie sich entscheiden, was Sie auf die Schürze drucken lassen würden.
Held der Küche ist eine Anspielung auf?
Darauf, dass Sie vielleicht die Ernährung der Deutschen jetzt radikal ändern wollen? Vielleicht haben Sie ja eine Mission.
Nein, diese Mission, also das ist ja eher so etwas, wenn du so ein Buch schreibst, also ich habe das in erster Linie für mich geschrieben, aber natürlich weiß man als Autor, irgendwann liest das jemand, aber was ich mir nicht vorstellen konnte, war, und das kommt sehr häufig vor, dass du tatsächlich das Leben vieler Menschen veränderst.
Allerdings habe ich jetzt auch schon öfter über Sie gelesen, der neue Ernährungspapst oder der neue Ernährungsguru. Gefällt Ihnen das?
Ja, nein, das ist natürlich albern und es ist auch eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Was ich versuche in dem Buch, ist ja Hintergrundinformationen zu geben, die den Leser unabhängig machen von einem Guru. Und das schließt mich mit ein. Also er sollte eigentlich nach dem Lesen dieses Buchs in der Lage sein, selber sein Urteil zu fällen, auch selber seine Ernährungsweise so zusammenzustellen, wie ihm das gefällt. Und er sollte eben nicht mehr zu einem Papst kommen. Er sollte mich auch hinterfragen, was man ja beim Papst auch nicht unbedingt tun soll. Dem soll man ja eher glauben. Und nee, er soll das hinterfragen. Und wenn er denkt, das ist aber Quatsch, oder wenn neue Studien rauskommen, die das, was ich da noch reingeschrieben habe, relativieren sollten, dann wäre das eine gute Sache.
Wie ist das eigentlich bei Ihnen zu Hause? Kochen Sie jetzt für alle? Also
ja.
Sie sind Vater von zwei Kindern, Ihre Frau arbeitet in der Krebsforschung und die hat Ihnen das Feld in der Küche überlassen.
Total, kann man so sagen, das stimmt. Aber das kam eigentlich auch schon so ein bisschen, als bei uns die Kinder kamen vor 6 Jahren. Da war dann meine Frau doch so sehr dann auch mit dem Kind, insbesondere wenn da so ein Säugling ist, ist es doch in erster Linie dann am liebsten bei der Mutter, wenn beide da sind. Und dann habe ich mehr und mehr das Kochen damals schon übernommen. Aber das hat sich natürlich jetzt durch die letzten Monate, durch das Kochbuch, haben sich meine Fähigkeiten, die waren eher stümperhaft, jetzt so ein bisschen erweitert.
Gibt es manchmal auch Gemeckere wegen ihrer grundgesunden Küche?
Ja, nicht nur manchmal, also was man 6-jährigen Sohn betrifft, da gibt es, sobald ich anfange zu kochen, also wenn ich diese Schürze dann umlege, dann hört man schon irgendwo aus dem Raum, was gibt's denn? Und nee, das meiste gefällt ihm natürlich nicht und ich verstehe das auch. Also ich kenne nur ganz wenige Kinder, die Brokkoli mögen. Aber was ich bei meinen Kindern, natürlich mache ich da Kompromisse, ich will ihnen ja auch keine Essstörung anerziehen. Man muss mal auch wirklich ein bisschen mal die Kirche im Dorf lassen bei den Kindern. Und ich finde es prima, wenn die zum Beispiel Nudeln mit Tomatensauce oder so essen. Und zum Glück kriegt man ja Nudeln fast immer in ein Kind hinein.
Welchen Slogan drucken Sie sich denn jetzt auf die Schürze?
Ich finde diese Bewegung der Jugend mit der Umwelt, finde ich sehr sympathisch. Insofern tendiere ich dahin, obwohl ich den Spruch Cast for Future ein bisschen heavy finde. Ein bisschen heavy.
Vielen Dank für das Gespräch, Baskast.
Sehr gerne.
Mit seinem Ernährungskompass lieferte er ein Fazit aller wissenschaftlichen Studien zum Thema Ernährung und hat jetzt das passende Kochbuch dazu nachgelegt. Beides ist im C. Bertelsmann Verlag erschienen. Das war HR Info, das Interview. Wenn Sie mehr zu dieser Sendung wissen wollen, alle Infos und den Podcast gibt es auf hrinforadio.de. Mein Name ist Mariella Milkova.